Herzlich willkommen bei A-Quadrat,
dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelic.
Hallo liebe Zuhörer und hallo Anita.
Hallo Anna.
Wir unterhalten uns heute über eine schwerwiegende psychologische Erkrankung, und zwar über die Schizophrenie. Und Schizophrenie bedeutet, wenn man das mal wörtlich versucht zu übersetzen, sowas wie Zerfaserung oder Zersplitterung oder Aufspaltung von der Seele, vom Geist. Das ist ein Begriff, der Anfang des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal benutzt worden ist. Und zwar waren das zwei Schweizer Psychiater, die das relativ kurz hintereinander benutzt haben. Das war einmal der Eugen Bleuler und kurz danach auch der Carl Gustav Jung, die diesen Begriff zum ersten Mal benutzt haben, um eine bestimmte Art von psychologischer Erkrankung zu benennen, erstmalig. Wenn man sich das jetzt im ICD anguckt, was das Diagnosesystem von uns Psychologen ist, dann zählt die Schizophrenie so zu den ganz klassischen psychischen und Verhaltensstörungen, wie zum Beispiel auch eine Angststörung oder affektive Störungen wie Depression oder Manie oder auch die Persönlichkeitsstörung. Also es ist eine klassische psychologische Erkrankung, könnte man so sagen. Hast du denn schon mal zu tun gehabt tatsächlich mit Patienten, die eine Schizophrenie als Diagnose hatten?
Ja, das war mein erster Job tatsächlich.
Wow.
Ich habe 2015 auf der Schizophrenie-Station angefangen. Ich war da wissenschaftliche, wie nennt man das? Ja, Mitarbeiterin im weitesten Sinne, also das, was man halt nach dem Bachelor ist. Ich habe dann mit die Studie betreut. Das heißt, ich habe die in einer Langzeitstudie immer wieder gesehen, die schizophrenen Patienten, und habe die dann ausführlichst befragt. Die erste Befragung war immer am längsten, weil wir dann auch eine Diagnostik gemacht haben nochmal, um das zu überprüfen, ob es wirklich Schizophrenie ist und welche Schizophrenie, weil natürlich ist es nicht alles trennscharf, so wie alles in der Psychologie, weil es auch Überschneidungen mit der bipolaren Störung gibt. Und was ich auch noch im Laufe der Podcast-Folge auch nochmal verdeutlichen will, viele verwechseln auch diesen Begriff, weil er sprachlich im Alltagsgebrauch so mit abgespaltener Persönlichkeit gleichgestellt wird, was es nicht ist. Das mit dieser abgespaltenen Persönlichkeitsstruktur, das ist die dissoziative Identitätsstörung. Gott, stolper gerade mit der Zunge darüber. Das hat damit nichts zu tun, wirklich. Vielleicht gibt es da auch Überschneidungen insofern, dass ich sage immer gerne, leider kommt eine Störung selten alleine. Ne? Also was man an der Spitze sieht, sprich Angst, Depression, darunter können auch noch andere Störungen verborgen sein. Das will ich jetzt nicht komplett ausschließen, aber es hat nichts damit zu tun. So.
Ne? Mhm. Genau, das wird nämlich tatsächlich umgangssprachlich immer so, der ist doch total schizo, wenn jemand wie so zwei Gesichter zeigt. Ne? Ist ja was man schnell sagt, und das ist aber tatsächlich überhaupt nicht das, was eine Schizophrenie ausmacht. Vielleicht erklären wir einfach mal so ein bisschen, was die Symptome überhaupt sind, weil es gibt ja sogenannte Positivsymptome und Negativsymptome.
Ja, ich glaube, die Positivsymptome sind die, die am meisten in der Gesellschaft auffallen, wenn man einen schizophrenen Patienten gerade in einer sehr akuten Phase begegnet. Das sind halt sowas wie, wir haben ja in einer Podcast-Folge über Wahrnehmung darüber gesprochen, dass Wahrnehmung von vielen Kanälen auch beeinflusst ist und dass wir auch manchmal Dinge unterschiedlich wahrnehmen, wenn die Wahrnehmungskanäle auch gestört sind. So würde ich das auch umschreiben. Bei schizophrenen Patienten natürlich ist neurologisch auch noch was los im Kopf, sodass sie Dinge wahrnehmen, die nicht wirklich vorhanden sind, die andere Leute um sie herum nicht wahrnehmen. Das heißt, die Realität, die wir jetzt, okay, jeder nimmt die Realität, das schweife ich wieder ab, aber man kann nicht einen Konsens finden mit anderen. Meistens fängt das bei den schizophrenen Patienten so an, wenn es anfängt, sich auszubrechen, dass sie so Punkte oder krabbelnde Tiere irgendwo im Augenwinkel sehen, wo halt keine sind. Ne?
Ganz klassisch nennt man das Halluzinationen, also eine Wahrnehmung von etwas, was nicht da ist.
Genau. Also diese anfänglichen Halluzinationen sind so, oh, da huscht was. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich sofort jemanden vor mir stehen sehe, der mit mir redet, einen fremden Menschen, sondern es fängt eher so an, dass man irgendwas denkt, wahrgenommen zu haben, was nicht da ist.
Und
Und
das wäre ein Positivsymptom, ne? Weil Positivsymptom heißt, es
ja.
kommt etwas dazu.
Ja.
Ne? Es ist etwas zusätzlich da bei den schizophrenen Patienten, was bei anderen nicht da ist, wie zum Beispiel eben Halluzinationen optischer Natur, auch akustischer Natur.
Ja.
Also zum Beispiel Stimmen zu hören, die mit demjenigen sprechen, die
Das
demjenigen
ist
bestimmte Gedanken eingeben oder Gedanken wegnehmen. Na, das
ja,
sind.
das ist sehr klassisch. Also, dass Sie die Stimmen hören, das ist sehr häufig. Das mit den Halluzinationen habe ich auch erlebt. Klar, ich war auf der Schizophrenie-Station, erlebt man das häufiger. Aber die Stimmen, das ist noch häufiger als die Halluzination meiner Erfahrung nach, dass sie halt dann plötzlich Dinge hören, die nicht da sind. Oder auch olfaktorische, also Geruchssinn, dass sie plötzlich irgendwas riechen, das angebrannt ist, obwohl es nicht brennt.
Ja.
Das ist auch sehr häufig vertreten. Was ja sehr unterschiedlich ausgeprägt war, war so Größen war, ne, ich bin jetzt plötzlich zum Bundeskanzler erkoren worden oder eigentlich bin ich der heimliche König von irgendeiner Insel in irgendwo
Ja.
oder dass da irgendwelche Geschichten dann angefangen werden zu stricken oder auch Religionswahn. Also diese extreme Religiosität habe ich auch ziemlich häufig erlebt. Die klassische Diagnose, die mir in der Psychiatrie immer wieder begegnet ist, ist die paranoide Schizophrenie.
Genau, das ist auch die häufigste Subform, ne? Drei Viertel aller Fälle wären eine paranoide Schizophrenie, wo sowas wie ein Verfolgungswahn besteht.
Genau, dass mich jemand abhört, dass jemand durch die Wände guckt, dass jemand, wenn ich mir, keine Ahnung, ich bin ja in einer Mietswohnung und ich kratze mir an den Kopf, dass der Mieter, der das eigentlich nicht sehen kann, das angeblich kommentiert, hatte ich mal eine Patientin, die das so gesagt hat. Aber ich finde, bei der paranoiden Schizophrenie, bei diesem Verfolgungswahn am Anfang, wenn du das diagnostizierst, schwierig. Warum? Weil wir in einer Zeit leben mit technischem Fortschritt und durch den technischen Fortschritt ist es natürlich möglich, gewisse Sachen auch zu benutzen, um Leute abzuhören. Deswegen ist es manchmal am Anfang schwierig, auch wenn sie so in bestimmten Personenkreisen unterwegs sind. Jetzt, ich sag mal, jetzt in der Drogenszene, da werden die halt ja tatsächlich verfolgt, wenn sie zum Beispiel irgendwas, was in der Gruppe als Regel aufgesetzt wird, verstoßen haben oder nicht bezahlt haben, da passiert es ja tatsächlich. Dann ist es halt manchmal schwierig zu wissen, ist es das, ist es nicht. Es
Ja,
gibt.
klar, das kannst du ja so eindeutig nur ganz schwer feststellen.
Sehr schwer. Also manchmal saß ich da so, jetzt bin ich mir auch nicht sicher, ist es jetzt ein Verfolgungsfall oder stimmt das? Vor allem
Naja,
muss.
ich hatte meine Begegnung mit einem Patienten, der mir dann erzählte, dass man ihm einen Radiosender in den Zahn implantiert habe und dass er darüber irgendwelche Anweisungen bekomme, was er tun solle und was er denken und wie er handeln solle. Und da war dann schon relativ eindeutig, okay, nee, das ist jetzt doch arg an der Realität vorbei.
Ja,
Das wäre sehr unwahrscheinlich, dass das
das ist
passiert
sehr,
ist.
ja, da muss man selber prüfen, wie wahrscheinlich ist es. Und wenn man mit der Diagnostik da unsicher ist, immer mit Kollegen austauschen. Das fände ich immer wertvoll, um auch nochmal eine Perspektive von außen zu haben. Klar gibt es Diagnosemanuale, die musste ich bis zum geht nicht mehr damals immer machen. Also ich wurde immer auf die Station damals geschickt, zumindest als ich da war. Kannst du mal eben, wo sie unsicher waren, so ein Diagnostikmanual durchgehen? Was wollte ich denn noch sagen? Ach so, ja, es gibt Schizophrenie, die ganz natürlich in Anführungszeichen sich entwickelt, meistens in den 20er Jahren, also wenn man vom Alter ab 20 aufwärts ist. Also ich weiß nicht, wie die neue Studienlage ist. Ja, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, ich bin da vorsichtig, aber man sagt so, ab Mitte 30 oder so ist es unwahrscheinlich, dass es von sich aus ohne mit äußerlichen Mitteln, hormonell bedingten Mitteln zugefügt, so eine Schizophrenie ausbilden kann. Weiß ich nicht, bin da ein bisschen skeptisch, das ist meine persönliche Meinung, weil hormonelle Umstrukturierung im Gehirn haben wir ja ein Leben lang. Deswegen, ja, aber so im Regelfall bricht es das zum ersten Mal Anfang 20 aus. Und es gibt aber, was ich leider finde, unterschätzt wird, drogeninduzierte Psychosen, die dann in eine Schizophrenie enden können. Und Ich sage leider, weil viele Cannabis ziemlich unterschätzen, weil ich habe nicht wenige kennengelernt, die da drin hängen geblieben sind, dass diese Wahrnehmungen dann immer mehr Teil ihrer Realität und die Gehirnstrukturen sich so herausgebildet haben, dass sie das anders nicht mehr wahrnehmen konnten. Also
Ja.
drogeninduzierte Psychosen gibt es eine Menge.
Es ist halt so schwierig abzugrenzen, ne? Weil man einfach immer noch nicht ganz genau sagen kann, warum entwickelt sich eine Schizophrenie. Es gibt offensichtlich genetische Vorbelastungen dazu. Also das heißt, wenn in der Familie es Schizophrenie gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben auch eine Schizophrenie entwickelt, statistisch gesehen höher. Das heißt, es muss eine genetische Komponente, eine Veranlagung geben. Es können dann aber auch systemische Strukturen eine Rolle spielen oder epigenetische Dinge eine Rolle spielen dabei. Und meistens ist es so, dass es zum Ausbruch von einer ersten Episode, einer ersten psychotischen Episode in der Schizophrenie kommt, weil es irgendein auslösendes Ereignis gibt. Also es heißt, eine Kombination eben aus einer vorliegenden Struktur und dann einem auslösenden kritischen Lebensereignis. Und das kann entweder auch ein Drogenkonsum und damit einhergehende Situation sein. Es können aber auch andere kritische Lebensereignisse sein, die dann dazu führen, dass es eben zu so einer ersten Episode kommt. Und das wäre mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass Schizophrenie eine Erkrankung ist, die eben episodisch verläuft. Das heißt, es ist eine langwierige Erkrankung und ich habe es damals vor 20 Jahren so gelernt, dass diese Erkrankung tatsächlich nicht heilbar ist und habe jetzt aber gelesen, dass man das nicht mehr so klar postuliert, dass es nicht heilbar sei, sondern dass man sagt, naja gut, mit einer guten medikamentösen Einstellung kann man verhindern, dass es nochmal zu akuten Phasen kommen kann. Wobei das für mich was anderes ist, als eine Erkrankung zu heilen, wenn ich dauerhaft auf Medikamente angewiesen bin, um symptomfrei zu bleiben. Ne? Also das sei jetzt mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall etwas, was sehr langwierig ist, was die Leute ihr Leben lang dann eben begleitet. Und es kann durchaus sein, dass jemand nur ein einziges Mal so eine psychotische Episode erlebt und dann, die kann Wochen bis Monate dauern. Und wenn er da raus ist, nie wieder da reinkommt. Es kann aber auch sein, dass das immer wieder ausbricht, dass es immer wieder zu Episoden kommt. Und hier weiß man auch relativ wenig darüber, warum ist das so? Eine gute Prognose bekommt man, je früher das gemerkt wird, je früher auch der Ausbruch ist im Leben, je früher gehandelt wird gegen diese Symptome, dann ist die Prognose eben deutlich besser, als wenn jemand sich so relativ reingeschraubt hat. Und was auch nochmal wichtig ist zu sagen, ist, es gibt nicht nur diese Positivsymptome, also es kommt etwas dazu, sondern es gibt auch Negativsymptome und da gibt es eben auch eine Unterform, bei der die vorwiegend auftreten. Das ist dann die hebephrene Schizophrenie oder auch die Schizophrenia simplex, die seltener ist als die paranoide.
Ist mir aber
Negativ.
eine auch begegnet, tatsächlich.
Negativsymptome wären dann eher so, es fehlt etwas und zwar zum Beispiel Emotionen. Also, dass so die emotionale Wahrnehmung total abgeflacht ist und auch die emotionale Erreichbarkeit. Es fehlt etwas, zum Beispiel der Antrieb, dass die sehr antriebslos sind, wenig Motivation haben, wenig körperlich sich bewegen und. Das wäre jetzt eher so eine Negativsymptomatik oder auch eine Denkzerfaserung, Denkzerfahrenheit, das heißt, dass dieses logische Denkvermögen
Ja.
außer Kraft gesetzt ist und irgendwie wie so, ich sag jetzt mal, fast wie so Brei im Gehirn ist, dass es nicht mehr gut möglich ist, wirklich fokussiert und konzentriert zu denken.
Das stimmt. Ich habe mich immer wuschig gefühlt danach, nach den Gesprächen, weil du kannst
Ja.
nicht mehr folgen. Du versuchst logisch zu folgen, aber die kommen von Höchstchen auf Stöckchen und irgendwie bilden sie ganz wirre Assoziationsketten in der Regel, diese Patientengruppe.
Ja.
Also wenn sie sehr, sehr akuten Phase sind. Und auch, dass neue Worterfindungen auch stattfinden. Und bei dem hebephrenen Schizophren ist mir auch aufgefallen, was auch ich in der Literatur gefunden habe, dass er anfing, sehr läppisch zu werden, sehr in so ein kindliches Verhalten und sehr grenzüberschreitend anfing zu werden. Und ich dachte, okay, das ist vielleicht nur der eine Patient. Dann wurde mir erklärt, nee, das ist schon auch typisch für hebephrene Patienten.
Ja, auch so im sozialen Umgang ne, ist das Gefühl quasi für das Gegenüber abgeflacht. Also auch
Ja,
das
der
ist
hätte
nicht
dem
mehr
einen in den
vorhanden.
Schritt gegriffen beim
Ja.
Vorbeigehen.
Ja, das heißt, die Einschätzung von Nähe und Distanz ist auch wie weg, ist eingeschränkt, da die Wahrnehmung. Also das wäre eher eine sogenannte Negativsymptomatik. Und man hat das häufig, dass Leute, die eine ausgeprägte Negativsymptomatik haben, dass die eine schlechtere Prognose haben als Leute, die eben eine ausgeprägte Positivsymptomatik haben. Da ist die Prognose von der Entwicklung, dass sich das medikamentös, sage ich jetzt mal, relativ gut regulieren lässt, auf jeden Fall besser.
Wir haben noch ein paar Wahnvorstellungen vergessen. Verfolgungswahn, Beeinträchtigungswahn. Beeinträchtigungswahn ist aber auch bei Demenz auch sehr schön zu beobachten, ne? Jemand beklaut mich, ich habe weniger Geld. Liebeswahn. Da hatte ich auch einen, der dachte, wir wären verheiratet.
Schön.
Ich bin gerade zur Arbeit gekommen, ging die Treppe hoch und dann kam er mir entgegen: Ha, Frau von Lünen! Ja, letzte Woche war ja unsere Hochzeit. Warum haben Sie sich nicht mehr gemeldet?
Oh, war ja.
Ja, oder dass bei den Gedanken, die Gedanken einen entzogen werden, dass man vermutet, wenn mich jemand anguckt, dass die Gedanken mir quasi rausgesaugt werden,
Genau,
dass ich
entweder
deswegen
meine
nicht
Gedanken
getraut.
werden geklaut oder mir werden fremde Gedanken in mein Gehirn gepflanzt. Ne?
Genau,
Also es ist ja
genau.
auch fürchterlich, so dieses Gefühl, ich bin nicht mehr Herr meiner Sinne, ich bin nicht mehr Herr meiner eigenen Gedanken. Und das ist eben auch das Problem, dass in so einer ganz akuten psychotischen Phase die Leute ganz schwer erreichbar sind, weil sie eben absolut misstrauisch sind gegen alles, was von außen kommt und diese Befürchtung haben, hier will mich jemand negativ beeinflussen, hier will mich jemand manipulieren, hier will mir jemand was Schlechtes. Und das ist das,
Ja.
was auch für Angehörige dann immer wahnsinnig schwierig ist. Wie erreicht man jemanden, der in einem akuten psychotischen Schub ist, der oft dann noch nicht mal darüber spricht, ne, wenn er misstrauisch wird, der vermutlich dann auch eher dazu tendiert, seine Medikamente vorher abzusetzen.
Ja.
Das ist wirklich problematisch in solchen Phasen.
Also das Beste ist, was man machen kann, wenn man eine angehörige Person ist und jemanden, seinen Personenkreis damit hat. Ich hatte jetzt vor kurzem eine, die mich da um Rat gefragt hat, ist ja eine stabile Beziehung aufzubauen. Und eine stabile Beziehung muss auch nicht unbedingt mit vielen Worten geschehen, sondern durch Taten, durch Anbieten, so eine Vertrauensbasis zu schaffen. Und irgendwann, wenn diese akute Phase abflacht, Vereinbarung zu treffen, wie darf ich dich darauf
Ja.
ansprechen? Welche Hinweise kann ich dir geben, damit man irgendwie eine gemeinsame Kommunikationsbasis für die akute Phase findet. So dass im besten Fall, ich weiß, dass es schwierig ist, sich die Person daran erinnert, okay, das ist die akute Phase und die darf mich darauf hinweisen. Ich hatte einen jungen Herrn, der war medikamentös in dieser Langzeitstudie tatsächlich gut eingestellt und der hat ein stabiles Leben geführt. Habe ihn auch gefragt, wie er das geschafft hat, weil es mich erstaunt hat, weil es nicht so häufig vorkam, zumindest da, wo ich war. Und er meinte auch, ich habe in meinem familiären Umfeld Leuten, denen ich vertraue. Und wenn die sagen, es hat sich verschlechtert, gehe ich umgehend sofort, also so wie die Zeit das zulässt von dem Psychiatern, zum Psychiater und lasse mich wieder neu einstellen. Aber da muss erstmal dieses Vertrauensverhältnis dann entstehen.
Ja,
Das
und das
muss eine
kann,
Bezugsperson geben.
man genau entweder im familiären Umfeld haben oder im privaten oder das kann man natürlich auch bei der therapeutischen oder ärztlichen Anbindung haben, dass man da eben vereinbart, ne, wenn der Therapeut, der Arzt merkt, oh, jetzt gerade zeigen sich wieder verstärkt solche Symptome, wie soll er damit umgehen, wie darf das thematisiert werden? Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, häufig ist in so einer akuten Phase ist es notwendig, eine Stabilisierung in der Klinik tatsächlich zu machen. Das
Ja.
geht im stationären Umfeld deutlich besser, als das jetzt eben im ambulanten Setting möglich ist, weil da kann es eben dazu führen, dass der Wahn, sage ich jetzt mal, verhindert, dass jemand seine Medikamente nimmt oder Termine nicht einhält oder weiß ich nicht, ne? Und das ist im stationären Umfeld natürlich wesentlich einfacher zu kontrollieren. Aber man muss dazu sagen, stationär eingewiesen werden oder aufgenommen werden kann nur jemand, der das freiwillig tut. Also der quasi eine Einsicht hat, das ist notwendig. Oder aber der ganz akut eine Gefahr für sich oder für andere darstellt. Und das ist nicht so häufig bei schizophrenen Patienten. Wenn die in einer akuten Phase sind, könnte man ja denken, ne, die sind jetzt total aggressiv anderen gegenüber. Aber dass die wirklich tätlich werden anderen Menschen gegenüber, ist eher die Ausnahme tatsächlich.
Kommt mal vor, aber ja.
Genau, es ist jetzt nicht so häufig, wie man das vermuten könnte. Und es ist so, dass die Lebenszeitprävalenz für eine Schizophrenie daran zu erkranken bei 0,5 bis 1% liegt. Also es sind jetzt nicht wahnsinnig viele Menschen, die das betrifft, aber auch nicht wahnsinnig verschwindend geringe Anzahl an Personen. Frauen wie Männer ungefähr gleich betroffen. Bei Frauen tritt es meistens ein bisschen später ein als bei Männern. Und was man aber auch sagen muss, ist, dass die Suizidrate bei den Leuten mit einer diagnostizierten Schizophrenie wesentlich höher ist. Und zwar liegt die bei um die 5 bis 10%, was dann auch einen Einfluss auf die Lebenserwartung hat. Also schizophrene Menschen haben eine geringere Lebenserwartung von durchschnittlich bis zu 15 Jahren, was schon enorm ist, finde ich, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, was aber nicht nur an den vollzogenen Suiziden liegt,
Nee, die
sondern auch
Medikamente haben ja auch, ja.
an den Nebenwirkungen der Medikamente oder auch an Komorbiditäten, die sich entwickeln können, wie zum Beispiel eine Suchterkrankung ist häufig mit einer Schizophrenie verbunden, aber auch, dass vielleicht durch akute psychotische Schübe dann sowas wie Herzprobleme oder Diabetes nicht mehr medikamentös behandelt werden und es dann durchaus zu Herzinfarkten kommen kann oder eben zu schweren Folgeerkrankungen durch einen Diabetes, der vielleicht eigentlich insulinpflichtig wäre.
Ja, oder Möglichkeiten sind vielfältig, wenn die akute Phase irgendwo passiert, wo einer nicht gut Kirschen essen kann und nicht weiß, wie man darauf reagiert und nicht in, ja, kann es auch zu vielleicht ja auch aggressiven Taten kommen, ne, wo man auch verletzt wird, zum Beispiel. Aber gut, ich habe auf einer Schizophreniestation gearbeitet. Ich habe häufiger Einweisungen erlebt, tatsächlich, durch Betreuer oder Angehörige, weil sie einfach sich nicht anders helfen wussten, weil sie das Gefühl hatten, okay, wenn ich jetzt irgendwie weggehe oder nicht in der Nähe bin, dass sich diese Person in eine gefährliche Lage bringt.
Ja,
Also häufig eher eine Eigengefährdung gesehen
genau.
wurde, anstatt eine Fremdgefährdung.
Das wollte ich gerade sagen. Also die Eigengefährdung ist wesentlich höher als die Fremdgefährdung, was überhaupt nicht vereinbar ist mit der Stigmatisierung, die man eben hat als
Nee.
schizophrener Mensch, ne? Das ist eine
Das ist echt schlimm, ja.
hochstigmatisierte Erkrankung, weil es den Leuten einfach total gruselig und unheimlich ist. Also ich fand das
Verstehe
auch
ich, ja.
merkwürdig, als dieser junge Mann zu mir sagte, er habe diesen Radiosender im Zahn. Da dachte ich auch erstmal so, okay. Na, da war ich also noch keine Psychologin, hatte damit auch noch keine Erfahrung. Das ist schon bizarr und es ist schwer, da wirklich, ich sag mal, eine gute Beziehung herzustellen zu jemandem in so Situationen, weil er eben tatsächlich von der kompletten Wahrnehmung wie in einer anderen Realität ist und die Schnittmengen dann durchaus sich sehr, sehr stark verkleinern können. Was ich auch noch sagen wollte, ist, die letzte Form der Schizophrenie, die haben wir noch nicht genannt, nämlich
Die
die
Katatone.
Katatone.
Es
Genau.
gibt noch weitere zwei Unterformen, aber da beschäftigt man sich irgendwie eher weniger. Damit habe ich das Gefühl.
Das sind so die drei Hauptformen, ne?
Ja,
Magst du noch mal was zur
genau.
Katatonen sagen?
Ja, das ist eher. Ich habe eine Person gesehen, das ist sehr selten. Also am häufigsten ist es wirklich paranoide. Hebephrene wird schon seltener und Katatonie ist noch seltener. Wobei ich das Gefühl habe, zu früheren Zeiten war es häufiger. Also wenn man Fotos von Psychiatrien anguckt, das ist eher so eine körperliche Form. Also es äußert sich in körperlichen Aktionen oder Nicht-Aktionen. Also die Person, die ich gesehen habe, hatte eine starre Haltung. Also die hat sich bewegt und ist in einer Bewegung verharrt, sozusagen. Also die Bewegungen waren halt abnorm sozusagen, oder wo man nicht wusste, okay, ne, man sieht, die Person nimmt irgendwas anderes wahr, aber die redet halt dann weniger, zumindest die Person, der ich begegnet bin. Auf jeden Fall äußert sich diese Art von Schizophrenie mehr auf der körperlichen Ebene.
Genau, das können dann so entweder als Positivsymptome irgendwelche komischen Stereotypien sein, also stereotype Bewegungsmuster immer wieder, was es ja auch bei anderen psychologischen Erkrankungen gibt, ne? Dass jemand zum Beispiel hier immer so ein Händeflattern hat oder so. Oder es kann eben dieser katatonische Stupor, also dieses Erstarren mitten in einer Bewegung sein, in Körperhaltungen, die absolut bizarr sein können, nicht müssen, aber können. Und in diesen Situationen sind die Leute tatsächlich nicht mehr ansprechbar. Die sind wie erstarrt. Du kannst die auch mit großer Körperkraft nicht in eine andere Körperhaltung bringen. Also du würdest denen eher den Arm brechen, als sie dazu zu bringen, den Arm tatsächlich sinken zu lassen, wenn die in so einem Stupor drin stecken und die sind nicht ansprechbar. Du kannst machen, was du möchtest, du erreichst sie in diesen Situationen nicht. Es ist, als ob die wie ausgeschaltet sind, was ja auch total erschreckend ist, wenn man sowas
Total.
miterlebt. Und du hast
Total.
recht, das ist seltener geworden, was mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass man mittlerweile relativ gute ja, Neuroleptika hat, mit denen man eben schizophrene Menschen auch einstellt. Und das ist auch eine der Hauptbehandlungsmethoden, nämlich eine Einstellung mit Neuroleptika. Ich kenne keinen Schizophrenen, der ohne Neuroleptika auskommt, muss ich sagen.
Ich bis jetzt auch nicht.
Neuroleptika sind Medikamente, die schon sehr stark auf den Hirnstoffwechsel zugreifen, die da eine sehr starke Wirkung haben und die eben auch immer Nebenwirkungen haben, was dann auch wieder ein Faktor ist, der dazu führen kann, dass Schizophrene eher zu Suizid neigen, aufgrund auch starker Nebenwirkungen durch die Neuroleptika, ne? Die können eben auch durchaus, ich sage jetzt mal, persönlichkeitsverändernde Wirkungen haben oder schwerwiegende körperliche Nebenwirkungen mit sich bringen.
Ja, viele hatten Leberprobleme. Also da muss man ja
Das auch.
gucken, wie man sie einstellt, sodass die Leberprobleme ein bisschen geringer sind.
Genau, die Verstoffwechslung ist nicht ohne von Medikamenten, die so stark sind. Neben Neuroleptika setzt man kognitive Verhaltenstherapie ein. Man macht so, ich sag jetzt mal, Realitätstrainings, also begleitet die Leute, um wirklich so einen strukturierten Alltag zu schaffen. Das ist ganz wichtig, dass es einen strukturierten Alltag gibt für Menschen mit einer Schizophrenie. Je weniger Abweichungen, sag ich mal, von einer gewohnten Struktur, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wieder so eine Psychose, so ein psychotischer Schub ausgelöst wird, der eben immer was mit, okay, es weicht irgendwie von der Norm ab, zu tun hat.
Ja, weil es dann auch stressig ist, ne, wenn die Abläufe dann gestört sind.
Ganz
Und das ist dann
genau.
einfacher und entspannter, wenn die Abläufe gleich sind. Das kann man auch gut in der Ergotherapie einüben, zum Beispiel, so Strukturen.
Ergotherapie, super, genau, ist auch was, was man bei Schizophrenen oft einsetzt. Und ja eben auch, weil es durchaus zu ja, einem Einfluss auf die Bewegungsfähigkeit oder die Art der Bewegung auch kommen kann, ne, unter der Schizophrenie. Und auch da ist Ergotherapie was, was total hilfreich ist.
Ja, aber ich verstehe, wenn man sich als Außenstehende ziemlich hilflos fühlt in solchen Situationen. Und ich bin immer der Meinung, auch zum Beispiel bei Demenz oder bei anderen Erkrankungen, wo es halt sch so schwierig ist, dass es manchmal weniger Worte braucht, anstatt den Körper sprechen zu lassen. Und wenn es eine liebe Person ist, die du wirklich gern hast, so zu zeigen, dass du sie gern hast und dass man darüber schon einiges erreichen kann. Ja,
Ja,
manchmal sind Worte nicht genug.
Umarmungen können Wunder wirken, ne?
Ja.
Eine Sache, die ich abschließend jetzt gerne noch sagen würde, ich weiß nicht, was du noch sagen möchtest zum Thema, ist, woran man erkennen kann, dass jemand, der eine Schizophrenie hat, gerade so dabei ist, wieder in einen Schub zu schlittern. Ganz oft ist es so, dass der Schlaf-Wach-Rhythmus am Anfang gestört ist, ne? So die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigt ist, die Leute nervös wirken. Das sind oft so Warnsignale, wo man sagen kann, aha, hier steuern wir eventuell gerade auf so eine psychotische Phase zu. Und da kann man an der Stelle noch relativ gut das abwenden, dass eben nicht so ein massiver Schub mit Positivsymptomen passieren muss, wenn man an dieser Stelle direkt ja, eingreift, bevor eben, ich sage jetzt mal, das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Und man merkt, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn du versuchst, mit der Person die Wahrnehmung, die sie gerade hat, ne, panisch dich anruft, oh, jemand ist bei mir eingebrochen oder hat mich beobachtet und du kommst rein und du siehst keine Anzeichen davon oder du überprüfst, also halt liebevoll gemeinsam zu prüfen, guck mal, das ist nicht so, ne? Ich glaube dir, auch ich glaube zu sagen, ich glaube dir, dass du das so wahrnimmst, aber ich nehme es nicht wahr, also ich glaube, wenn man sagt, nee, du hast Unrecht und es ist falsch, dass man eher eine Reaktanz, also sprich eine aggressive, so, ach, keiner glaubt mir, keiner, ich kann niemandem
Du
vertrauen.
steckst mit denen unter einer
Du
Decke.
steckst mit denen unter eine Decke Reaktion hervorrufst, als anstatt wenn du sagst, Ja, ich glaube dir, dass du das so wahrnimmst. Also damit tust du niemandem weh, wenn du das sagst. Aber so eine sanfte Realitätsprüfung, daran merkst du schon, okay, könnte in so eine Phase sein, wenn es bekannt ist, dass eine Schizophrenie ist. Ne?
Ja.
Ich hatte eine, die mich gefragt hat, oh, was könnte das sein? Ich so, ne, es gibt ja mehrere Erkrankungen, die ähnliche Symptome hervorrufen, zum Beispiel Demenzerkrankte, fangen ja durch den Abbau des Gehirns fangen sie ja auch Halluzinationen zu entwickeln oder Wahnvorstellungen. Verarmungswahn ist da sehr, sehr weit verbreitet bei Demenzerkrankten, dass man ihnen irgendwas will. Oder auch zum Beispiel auch klassisch bei deiner bipolaren Störung kann es auch durchaus zu Wahnvorstellungen oder auch zu Halluzinationen kommen. Ja, also das ist jetzt wirklich sehr klein, klein, aber man weiß dann nicht, was es ist. Und am besten lässt man das auch körperlich überprüfen, weil manchmal ist es auch ein Stoffwechsel, der gerade nicht stimmt. Ich habe nämlich eine Patientin gehabt, die hatte nach der Geburt tatsächlich psychotische Symptome entwickelt. Und es war keine Schizophrenie, sondern voll krass, oder? Durch diesen Hormonumschwung hat sie
Wow.
plötzlich so eine fette Psychose gehabt und das war danach vorbei und kam auch nie wieder. Und es war auch keine Schizophrenie. Es war halt durch diese krasse Hormonumstellung, dass man
Wahnsinn.
das abcheckt nochmal. Also das ist sehr wichtig. Dass, ja, ich weiß, dass es beängstigend sein kann, wenn man jemanden hat oder wenn man selber in dieser Phase ist. Und wenn man diese Phase ist, ich weiß nicht, wie es ist, aber wenn man daneben steht zumindest, ruhig bleiben. Ich weiß, dass es schwer ist und dass du deine Techniken findest, wie du zur Ruhe kommen kannst. Weil je unruhiger du wirst, desto unruhiger wird der Gegenüber und dann schaukelt sich das hoch. Und im besten Fall bleibst du ruhig und dann kann man halt gucken, wenn du es weißt oder wenn du es nicht weißt, ob man dann zu einer Psychiatrie fährt und dann akut sich dann einweisen lässt oder zumindest unterstützt die Einweisung. Sagt, hey, guck mal, hier wirst du verfolgt, hier bist du sicher, hier hast du 24 Stunden jemanden, der auf dich aufpasst und hier hast du einmal kurz Zeit durchzuschnaufen.
Es gibt wie so Angehörigen-Training, wo man eben lernt, wie kann ich damit umgehen am besten, wie kann ich mich schützen und wie kann ich aber auch hilfreich für den anderen sein in so einer Situation, wie kann ich die Situation für mich auch gut verarbeiten.
Richtig. Ja, das war
Beschließen wir an der
meine.
Stelle dieses doch schwerwiegende Thema.
Ja, dann schließen wir mal. Ich werde unsere E-Mail-Adresse in die Beschreibung tun oder du. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne Fragen stellen. Ich meine, bei Spotify gibt es auch so eine Möglichkeit, da Fragen zu stellen. Falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt, können wir auch reinstellen. Ansonsten wünschen wir dir noch eine angenehme, was auch immer Uhrzeit bei dir ist und hoffe, wir konnten dir ein paar Impulse mitgeben und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.
Und vielleicht ein bisschen die Erkrankung entstigmatisieren.
Ja, das wäre schon schön. Tschüss, Anna.
Tschüss.